SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Er ist seit vielen Jahren auf allen bedeutenden großen Bühnen unterwegs und einer der gefragtesten Bassisten unserer Zeit. Georg Zeppenfeld. Insbesondere mit Partien aus den Musikdramen Richard Wagners war der gebürtige Westfale vor Eintritt der Corona-Epidemie zu erleben. Seine jüngste Partie war der Hans Sachs in den Meistersingern, den er nach seinem Rollendebüt 2019 bei den Salzburger Osterfestspielen zuletzt im Januar unter der Leitung von Christian Thielemann an der Dresdner Semperoper verkörperte. In der Corona-Krise zählt Zeppenfeld zu den wenigen Sängern, die noch bis zur letzten Minute auf der Bühne standen, als Rocco in Beethovens Fidelio in Covent Garden. Denn in London lief der Opernbetrieb noch weiter, als nahezu alle anderen großen europäischen Bühnen schon sämtliche Aufführungen abgesagt hatten. In unserer heutigen Sendung zur Person ist Georg Zeppenfeld zu Gast im Studio. Mit einem Lied von Antonín Dvořák stimmen wir uns ein. Am Mikrofon begrüßt Sie Kirsten Liese. Georg Zeppenfeld mit dem Lied »Ich bin der kühne Märchenprinz« von Antonín Dvořák. Am Flügel begleitete ihn Wolfram Rieger. Herr Zeppenfeld, Sie standen im März dieses Jahres zuletzt auf einer Bühne, dann kam der Lockdown. Künstler wie Sie erreichten nur noch Absagen und Verschiebungen. Mittlerweile dürfen wieder Aufführungen und Konzerte stattfinden, aber unter hohen Auflagen. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Wie erleben Sie diese sogenannte neue Normalität?
Also zunächst mal ist man natürlich sehr dankbar, dass überhaupt wieder etwas stattfinden kann. Die Veranstalter riskieren ja einiges und sie haben halt ihre vom Gesetzgeber erlassenen Auflagen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich schon vor Wochen in Genf zum ersten Mal wieder singen durfte nach der Krise. Und zwar unter allen möglichen Einschränkungen, natürlich mit wenig Publikum. Und es war schon sehr merkwürdig, vor einem Saal zu singen, der doch ziemlich leer aussah. Aber es hat funktioniert. Das Publikum hat das sehr gutiert. Also es war richtig begeistert. Und auch in der gestreamten Aufführung am Bildschirm sah das Ganze ganz schön aus und man freut sich dann schon sehr, dass es überhaupt wieder möglich ist. Aber es zwingt einen schon in gewisser Weise auch zur Disziplin, denn dass der Funke vom Publikum so überspringen würde, dass man sich plötzlich erlebt als jemand, der über sich hinaus wächst, das habe ich bislang noch nicht erleben können.
Viele Existenzen stehen mittlerweile auf dem Spiel. Erhoffte Zuschüsse für viele Solo-Selbstständige blieben aus. Künstlerinnen und Künstler sind besonders betroffen. Wird es Zeit, der Politik auf die Füße zu treten?
Naja, ich habe schon ein gewisses Verständnis dafür, dass Politik ein bisschen ratlos ist, gerade in Bezug auf die selbstständigen Solokünstler. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eigentlich jetzt plötzlich ohne alles dastehen. Dass wir im Grunde genommen vor einem schwarzen Loch stehen und nicht wissen, auch wann es irgendwann weitergehen wird. Die Politik ist, glaube ich, schon willens zu helfen, wie man an den Versuchen merkt, zum Beispiel berufsbedingte Ausgaben mittragen, helfen zu wollen. Wobei einfach, glaube ich, der Politik auch manche Information einfach fehlt. Dass die manchmal nicht wissen, dass jemand, der sein Kapital im Hals trägt, ganz einfach keine betriebsbedingten Ausgaben hat, sondern einfach überleben muss. Es geht mir jetzt Gott sei Dank nicht so, weil ich relativ gut situiert bin für einen Opernsänger. Aber ich kenne sehr viele Kollegen, die nicht wissen, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen, weil sie an einem Haus unter günstigen Umständen gerade so viel verdienen, wie sie benötigen. Die haben keine Reserven. Und an die muss man vorrangig denken. Und das wird an mancherorts getan, aber eben nur mancherorts. Es gibt durchaus auch den Fall, dass Sänger da ziemlich alleine dastehen, vor allen Dingen dann, wenn sie wirklich selbstständig sind und jedes regelmäßige Einkommen jetzt vermissen.
Es betrifft sicherlich nicht nur die Solo-Selbstständigen, sondern auch Konzertveranstalter. Gerade in den vergangenen Wochen gab es Schlagzeilen, dem Wiener Konzerthaus geht die Luft aus. In der Münchner Abendzeitung war von großen Krisen bei Münchner Konzertveranstaltern und auch der Bayerischen Staatsoper die Rede. Wird man da sich auf eine Pleitewelle gefasst machen müssen?
Das hat die Politik im Wesentlichen in der Hand, denke ich. Es ist jetzt die Frage, wie energisch man da eingreift und ob man diese Institutionen wirklich halten will. Es ist wie die Nagelprobe im Moment, was der Politik die Kultur wert ist. Man hat durchaus manchmal den Eindruck, dass es da auch Kräfte gibt, die es gar nicht so ungern sieht, wenn Kostenfaktoren für die Zukunft wegfallen. Wenn ein Haus das nicht spielt, kostet auch weniger als eins, das regelmäßig spielt. Kultur ist ein Zuschussbetrieb auf den ersten Blick. Und mit dem ersten Blick geben sich halt manche auch zufrieden, die da zu entscheiden haben. Und vergessen dabei, dass jeder Euro, der in die Kultur investiert wird, sich refinanziert. Über das, was aus dem Umfeld von Kultur zurückläuft. Und das auch, was in der Gesellschaft im Anschluss dann an Reparaturen notwendig wird, wenn es plötzlich kein von der Kultur mehr befeuertes Reflexionsniveau gibt und wenn wir uns wieder quasi auf den Rückweg auf die Bäume und in die Höhlen begeben.
Die vier ernsten Gesänge von Johannes Brahms mögen in ihrer schwermütigen Stimmung der Gefühlslage vieler Menschen in Corona-Krisenzeiten entsprechen. Hören wir daraus das Lied O Tod, wie bitter bist du.
O Tod,
Tod, wie bitter bist du, aus den vier ernsten Gesängen von Johannes Brahms. Georg Zeppenfeld wurde am Flügel begleitet von Wolfram Rieger. Wann und bei welcher Gelegenheit, Herr Zeppenfeld, stellte sich heraus, dass Sie Sänger werden würden?
Jedenfalls sehr spät. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es da irgend so eine Erweckungsbewegung gab oder sowas, so einen speziellen Moment, von dem an alles anders wurde, sondern das hat sich ganz allmählich ergeben. Ich habe als Jugendlicher mit 16 Jahren zum ersten Mal erlebt, wie das überhaupt ist, mit anderen zusammen zu singen. Und zwar hat mein Vater mich mitgenommen in den örtlichen Männergesangverein des Dorfes, aus dem ich stamme. Und das mag zwar heute vielleicht als völlig aus der Welt gefallen anmuten, aber das war für mich enorm wichtig, weil ich da einen unbändigen Spaß am Singen erlebt habe. Und zwar gerade am Singen mit anderen. Wie das ist, wenn man mit 50 anderen Leuten das Gleiche tut und zusammenatmet, zusammen singt, das ist eine Erfahrung, die ich jedem jungen Menschen gönnen und wünschen möchte. Leider machen viel zu wenige den Versuch. Ich glaube, sonst würden wesentlich mehr Leute dabei auch bleiben. Der nächste Schritt war dann halt das Schulmusikstudium. Ich bin also in ein Lehramtsstudium für das Fach Musik und auch für das Fach Deutsch gegangen. Und da bekommt man Stimmbildungsunterricht. Und da wurde also zum ersten Mal versucht herauszuschälen, was denn diese Stimme eigentlich vielleicht künstlerisch zu leisten imstande wäre. Und da hat sich herausgestellt, dass da durchaus Potenzial ist. Und dann kam dazu, dass ich fortgeschrittene Kommilitonen habe hören können, die in Vortragsabenden oder auch in ihren Examina, in ihren Abschlussprüfungen dann gezeigt haben, was man alles können kann. Und das hat mich dann schon fasziniert. Das wollte ich dann auch. Und von dem Moment an hat mein Gesanglehrer im Schulmusikstudium die Sache ernster genommen und hat mir Perspektiven gezeigt und hat gesagt, das kannst du lernen, aber du hast einen weiten Weg. Du musst dich heranhalten. Und dann habe ich das halt gemacht. Ich habe Aufbaugesang studiert nach dem Schulmusikexamen und habe dann nochmal die Hochschule gewechselt, bin nach Köln gegangen zu meinem zweiten Lehrer Hans Sotin. Und der hat mir nochmal ganz neue Weichenstellungen verpasst, stimmlicher Art, und hat mir gezeigt, was ich können muss, um auf die Bühne gehen zu können. Denn das ist ja essentiell. Die Bühne ist ja eine der ganz wenigen Institutionen, die es gibt, die Sängern auch Brot bieten. Es geht ja nicht nur darum, dass man tut, was man gerne macht, sondern man möchte davon ja auch leben können. Und mit meinem Schulmusikexamen in der Tasche hatte ich dann quasi einen abgesicherten Einstieg in den Sängerberuf, denn ich hätte nach 2-3 Jahren ja immer noch zurückgekonnt. Das wollte ich aber dann nicht mehr, weil ich merkte, es stellte sich Erfolg ein und dann gibt es so etwas wie, ja, so eine Art Suchtpotenzial. Der Beruf hat, wenn man mal Erfolg hatte und wenn man mal auf einer Bühne gestanden hat und die Leute haben einem zugeschrien, dass es ihnen gefallen hat, dann möchte man eigentlich nicht wieder zurück. Und es ist dann durch eine Verkettung von günstigen Umständen dazu gekommen, dass ich diesen Weg machen konnte.
Die Dresdner Semperoper plant für den Oktober eine halbszenische Aufführung mit Höhepunkten aus Mozarts Don Giovanni. Da werden Sie den Komtur singen. Sie haben auch in früheren Jahren viel Mozart gesungen, waren sich auch für kleinere Partien wie zum Beispiel den Sprecher in der Zauberflöte nicht zu schade. Schon so manche Sänger sagten mir, Mozart sei für Sie nur eine Art Durchlaufstation gewesen, bevor sich die Stimme entwickelte und Sie gewichtigere und dramatischere Partien von Verdi, Wagner oder Strauss in Angriff nehmen konnten. Wie war das bei Ihnen?
Naja, mit Mozart beschäftigt man sich natürlich schon im Studium. Und da wird man auch eigentlich zeitlebens nicht fertig damit. Denn Mozart ist wie ein Indikator für das, wo man gerade stimmlich steht. Was man schon kann, was man noch kann oder vielleicht auch nicht mehr. Denn Mozart verlangt immer eine schlanke Tongebung und eine obertonreiche, farbige Stimme, eine bewegliche Stimme. So grundsätzliche Sängertugenden, die man an Mozart auch schulen kann und muss. Und es gibt nie etwas, wohinter man sich verstecken kann. Der Orchestersatz ist bei Mozart immer so durchhörbar, dass die Stimme eigentlich immer Farbe bekennen muss. Man wird immer ertappt, wenn man etwas nicht gut kann. Und deshalb glaube ich, dass Mozart etwas Lebensbegleitendes ist für einen Sänger. Ich würde das also nicht als Durchgangsstation betrachten. Und es war für mich gerade gut, dass ich an einem kleinen Opernhaus begonnen habe, an dem ich quasi alles machen musste. Also in meiner ersten Spielzeit kam schon der erste Wagner vor, es kam viel Mozart vor, es kam schon der erste Verdi vor. Und so die Ochsentour über die Provinztheater, die hat sich da also als sehr hilfreich für mich erwiesen. Mir hat das sehr gut getan. Und sowas wie der Sprecher, das ist für mich die konzentrierteste und farbenreichste Partie in der Zauberflöte. Ich stelle mir vor, das möchte ich mit 75 noch singen. Das ist herrlich, wenn man in dieser kurzen Szene quasi auf engstem Raum alles Mögliche zeigen kann, was es so in einer Gesprächssituation an Farben zu exponieren gilt. Das fand ich immer sehr spannend.
Sie haben in früheren Jahren auch dem Publio in Mozarts Oper La Clemenza di Tito verkörpert. Ist das eine Partie, die Sie heute auch noch singen?
Danach werde ich heute nicht mehr gefragt, denn der Publio ist eine wirklich ziemlich kleine Partie. Wenn ich heute engagiert werde, habe ich natürlich auch eine Gage zu rechtfertigen und da werden die Leute einen Teufel tun, mich als Publio zu engagieren.
Hier folgt die Arie Tardi Savede des Publio aus Mozarts Oper La Clemenza di Tito.
Tardi Avere un tradimento, chi mai di fede mancar non sa, un cuor verace, pieno d'onore, non è portento, se ogni altro cuore crede incapace.
Tardi Savede, Georg Zeppenfeld mit der Arie des Publio aus der Oper La Clemenza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart. Christoph Poppen leitete das Münchner Kammerorchester in diesem Konzertmitschnitt vom 25. September 2002. Herr Zeppenfeld, Sie haben mit den größten Mozart-Dirigenten unserer Zeit zusammengearbeitet, Nikolaus Harnoncourt und Claudio Abbado. Unter beiden haben Sie in der Zauberflöte den Sarastro gesungen. Als Pionier der historischen Aufführungspraxis gab Harnoncourt der Mozart-Rezeption neue Impulse. Was haben Sie von ihm gelernt?
Ich würde sagen, und zwar nicht nur, wenn wir Mozart musiziert haben, es ging Harnoncourt eigentlich auch in der alten Musik immer darum, dass man sie aus der Vitrine herausholt und mitten ins Leben stellt. Er war nie daran interessiert, die Musik wie etwas Heiliges, Unantastbares hinzustellen und wie einen Kultgegenstand zu behandeln, sondern er wollte immer das pralle Leben haben auf der Bühne oder im Konzertsaal. Und seine Erkenntnisse über historische Aufführungspraxis hat er eigentlich immer benutzt als ein Mittel, die Musik zum Sprechen zu bringen. Sein literarisches, vielleicht Hauptwerk, war ja die Musik als Klangrede. Da hat er im Prinzip entwickelt, wie diese ganze Ornamentik des Barockzeitalters zu verstehen ist und den Bezug zu dem, worum es auf der Bühne geht, hergestellt. Und das war eigentlich immer das, was seine musikalische Persönlichkeit ausgemacht hat. Er war sehr vital als Geschichtenerzähler und das hat auch seine Proben und seine Konzerte unglaublich unterhaltsam gemacht. Nicht nur fürs Publikum, sondern auch für die Ausführenden. Also der hat es in jeder Probe geschafft, dass man irgendwann vor Lachen unterm Tisch lag, weil man dachte, wie kann man etwas so plastisch und klar auf den Punkt bringen und dabei so unterhaltsam sein? Das macht er wie kaum ein anderer.
Wenn Sie aber noch mal gerade von der historischen Aufführungspraxis sprechen, viele Leute oder auch ich assoziieren damit natürlich in erster Linie alte Instrumente, Darmsaiten statt Stahlsaiten, andere Ornamentik, andere Musizierweise, weniger Vibrato. Was muss denn ein Sänger da anders machen? Oder ist bei einem Sänger kein so großer Unterschied, ob er jetzt Mozart oder Wagner singt?
Das glaube ich schon. Wir haben eben bei Mozart schon darüber nachgedacht, dass eigentlich die Stimme in dieser Musik sehr schlank geführt werden muss, damit sie beweglich bleibt, agil bleibt, immer aus dem Nichts eine Koloratur hervorzaubern kann. Und das ist schon essentiell für diese Art von Musik. Aber bei Harnoncourt ging es eigentlich auch bei Koloraturen nie darum, dass die Koloratur blitzblank ist, sondern darum, dass sie ausdrückt, was die Figur, die das singt, gerade mit dieser Koloratur meint. Es ging ihm immer um die Essenz dessen, was erzählt wird. Und das, was er als historische Aufführungspraxis ja mit recherchiert und auf den Weg gebracht hat, das war diesem Zweck immer untergeordnet. Und dadurch ergibt sich die Vitalität seiner Aufführungen. Und das hat sich, solange ich es beobachtet habe, auch ein bisschen verschoben dahingehend, dass er eigentlich immer mehr Bedeutung wollte und immer weniger detailreiches, wissenschaftliches, schlaues Singen. Und ich erinnere mich an die Zauberflöte, die wir in Salzburg gemacht haben. Da haben wir natürlich wahnsinnig viel gelernt. Was vielleicht das Mühevollste daran war, es gab so viel, was er mit dem Tempo hat erzählen wollen, dass man kaum wusste, wie man ihm folgen sollte. Es gab kaum ein stetes Tempo. Er war ständig in Bewegung als Dirigent, so in Richtungen unterwegs. Es ging voran und dann hat er wieder gebremst. Er hat ziemlich viel gebremst. Er hat angehalten zwischendurch, was manch einer auch für ein Sakrileg halten würde, was man bei Mozart niemals machen darf. Kann man sich vielleicht drüber streiten, aber es hat eben Spaß gemacht und es war erkenntnisreich, mit ihm zu streiten. Und deshalb hat man ihm so wahnsinnig gerne Konzessionen gemacht und hat Dinge getan, die man mit anderen Dirigenten vielleicht nicht getan hätte.
In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht und ist ein Mensch gefallen.
In diesen heiligen Hallen, Georg Zeppenfeld mit der Arie des Sarastro aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. In einer Einspielung mit dem Concentus Musicus unter Nikolaus Harnoncourt. Wir bleiben noch einen Moment bei Mozart. Innerhalb seines Oeuvres findet sich auch die selten aufgeführte Konzertarie Per Questa Bella Mano für die ungewöhnliche Besetzung Bass, Kontrabass und Orchester. Herr Zeppenfeld, Sie haben das Stück vor 2 Jahren mit den Berliner Philharmonikern und deren erstem Solobassisten Janne Saxala unter Daniel Harding einstudiert. Harding war zeitweise Assistent von Claudio Abbado, der wiederum dafür bekannt war, beim Proben wenig oder kaum zu reden und alles mit seiner Körper- und Zeichensprache auszudrücken. Welche Qualitäten und Eigenschaften machen einen Dirigenten für einen Sänger kostbar?
Das ist sicher neben dieser lesbaren und klar strukturierten Zeichensprache, die Sie, Herr Abbado, gerade bescheinigt haben, sehr zu Recht, dass der Dirigent ein tiefes Empfinden und Kenntnisse davon hat, wie sich Singen vollzieht. Dass er weiß um die Bedeutung des Atems und den Zusammenhang zwischen Atem und Phrasierung und Sprache. Ein Dirigent, der quasi ausschließlich aus der Instrumentalistenperspektive kommt, der wird vielleicht manches nicht verstehen, was ein Sänger tut. Es wird ihm vielleicht auch schwerfallen, Respekt aufzubringen für manche Zwänge, denen Sänger so unterliegen. Man muss das dann erklären und das ist schon immer schwierig. Aber sowohl die Grenzen der Belastbarkeit einer Stimme als auch, wie man als Sänger quasi musikalisch empfindet und das einem Publikum mitteilt, das sollte ein Dirigent wissen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt viel mehr positive als negative Erfahrungen gemacht mit Dirigenten. Also es wird oft auf Dirigenten geschimpft und welche aus der Vergangenheit werden glorifiziert, das kann ich nicht ganz teilen. Ich habe da wirklich bislang, glaube ich, bei meinen Begegnungen Glück gehabt.
Ja, was ich so höre, ist, dass oftmals Sänger sagen, dass Dirigenten sich nicht einlassen auf Bitten von Sängern, zum Beispiel im Tempo ein bisschen langsamer, flexibler oder ein bisschen leiser zu sein. Ist schön, wenn sie da diese Erfahrung gar nicht gemacht haben.
Ja, es ist ein bisschen auch vielleicht dem geschuldet, dass ich immer erstmal versuche, was ein Dirigent möchte. Denn natürlich der Dirigent, der eine musikalische Produktion wesentlich verantwortet, der muss natürlich auch wissen, dass er loyale Sänger hat, die erstmal versuchen, sein Konzept zu verwirklichen. Und erst wenn ich merke, dass ich da Schwierigkeiten habe, dann werde ich das Gespräch suchen und versuchen, ihn umzustimmen. Aber jetzt nicht, um mich durchzusetzen oder ihm das zu tun, was ich immer tue. Ich nehme eigentlich immer gerne Gelegenheiten wahr, von Dirigenten zu lernen und etwas zu machen, was ich bislang noch nie gemacht habe. Das führt dann halt zu Ergebnissen, die mir vielleicht bei der ersten Selbstbetrachtung nicht so gut gefallen, aber wo ich dann 2 Jahre später denke, ach, das war eigentlich aus dem und dem Grunde gar nicht schlecht. Und wenn ich dann einem Stück wieder begegne, dann merke ich, dass sich das doch eingegraben hat als eine überzeugende Lösung und ich das dann weitertrage. Ich glaube, man vergibt sich nichts, wenn man es auch mal anders versucht. Ich halte das noch nicht für eine Aufgabe des eigenen künstlerischen Anspruchs.
Das heißt, bei Daniel Harding haben Sie sich dann auch sehr gut aufgehoben gefühlt?
Ja, wobei der jetzt gar nicht irgendwas Außergewöhnliches von mir wollte. Der war zumindest bei dieser Konzertarie bei Questa Bella Mano sowieso in erster Linie damit beschäftigt, die unglaublich schwere Kontrabasspartie in dem Stück zu begleiten. Da ist der Sänger ja auf der sicheren Seite. Der singt eine schöne Arie. Der kann sich um einen tollen Klang und eine schöne Präsentation kümmern, während der Kontrabassist über seinen schweren Part brütet und schwitzt und vom Dirigenten viel mehr Beachtung braucht. Und dieses Problem hat Harding großartig gelöst und wir hatten in diesem Konzert dann kurioserweise auch noch die C-Moll-Messe von Mozart in Berlin. Und ich erinnere mich, dass das ein großartiges Erlebnis war, ihn da mit dem Chor atmen zu sehen und diese Musik dem Publikum nahezubringen. Der ist ein unglaublich kraftvoller Gestalter. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
Und hier folgt die Arie Per Questa Bella Mano. Das war die Arie Per Questa Bella Mano von Wolfgang Amadeus Mozart in einer Aufnahme mit Georg Zeppenfeld, dem Kontrabassisten Jane Saxala sowie den Berliner Philharmonikern unter Daniel Harding. Ich muss zugeben, ich bin erst über diesen Konzertmitschnitt auf dieses ungewöhnliche Stück gestoßen. Wie kommt so eine Musik zu Ihnen, Herr Zeppenfeld? Begeben Sie sich ganz gezielt von Zeit zu Zeit auf die Suche nach Raritäten und graben Sie vergessene kostbare Stücke aus?
Das tue ich eigentlich jetzt nicht mehr, weil mir der Betrieb dazu kaum Zeit lässt. Muss ich dazu sagen, ich könnte eigentlich mich mal um sowas wieder kümmern, weil ich ja jetzt gerade Zeit habe, Corona-bedingt. Es war früher so, dass ich in Bibliotheken gewühlt habe, vor allen Dingen während des Schulmusikstudiums. Wir hatten eine wunderbar ausgestattete musikwissenschaftliche Bibliothek in Detmold, in der musikwissenschaftlichen Abteilung der Universität Gesamthochschule Paderborn, die ihre Niederlassung in Detmold hatte. Und da habe ich wirklich freie Nachmittage und Abende in der Bibliothek verbracht und habe geschaut, was man so alles singen könnte, wenn man es denn singen könnte. Und das war sehr inspirierend und ich habe auch noch verschiedene Hinweise zu Hause im Schreibtisch liegen, was ich mir damals aufgeschrieben habe, was ich unbedingt mal irgendwann singen möchte. Bei dieser Konzertarie von Mozart ist es eigentlich eher so, die wird zwar selten aufgeführt, aber unter Insidern sind die Konzertarien schon sehr bekannt und ich habe die schon im Studium vorgenommen und habe immer auf Gelegenheiten gewartet, die mal zu singen. Ich habe sie dann mal in Münster mit einem Universitätsensemble machen können und ich habe sie auch danach nochmal gesungen und das war jetzt der dritte Anlauf mit den Berlinern. Und es ist halt eine sehr rare, eine sehr kostbare Musik und es macht große Freude. Es ist, wie wir eben schon bei Mozart festgestellt haben, es ist einer von den vielen Gradmessern, die es bei Mozart gibt, um zu sehen, wo man gerade steht als Sänger.
Wenn man nach Einspielungen von Ihnen stöbert, finden sich noch andere Raritäten, zum Beispiel diese kurze Arie aus einem Psalm von Baldassare Galuppi. Das war Georg Zeppenfeld mit dem Qui Posuit aus dem Psalm Lauda Jerusalem von Baldassare Galuppi. Peter Kopp leitete das Ensemble Dresdner Instrumentalkonzert. Sie hören SWR 2. In der Sendung zur Person ist heute Georg Zeppenfeld zu Gast im Studio. Als Wagner-Sänger wollen Sie sich nicht bezeichnet wissen, aber Sie haben in jüngerer Zeit viel Wagner gesungen. Gleichermaßen kleinere Partien wie den König Heinrich im Lohengrin oder den Veit Pogner in den Meistersingern und größere wie König Marke im Tristan, Hunding in der Walküre, den Gurnemanz im Parsival und zuletzt den Hans Sachs in den Meistersingern. Das Rollendebüt als Sachs erfolgte 2019 bei den Osterfestspielen Salzburg. Im Januar dieses Jahres konnten Sie die Partie gerade noch rechtzeitig in der Dresdner Semperoper singen, bevor Corona alles lahmlegte. Die Partie wurde zu einem großen Triumph für Sie, dies auch, weil Sie die Figur etwas jünger anlegten, als man sie von früheren bedeutenden Interpreten wie zum Beispiel Dietrich Fischer-Dieskau, Theo Adam, Bernd Weikel oder Robert Toll in Erinnerung hat. Welche Bedeutung hatten Christian Thielemann als Dirigent und Jens Daniel Herzog als Regisseur für Sie bei der Erarbeitung dieser Rolle?
Also Christian Thielemann war im Grunde der, der an allem schuld ist. Er hat mich nämlich überredet, diese Partie auf die Hörner zu nehmen. Und ich habe mich lange geziert. Ich wollte erst das eigentlich nicht, weil ich mir das nicht zutraute und weil ich mich nie in dieser Rolle gesehen habe. Und er hat, nachdem wir zusammen Capriccio gemacht haben, diese Idee entwickelt und mich dann quasi ein Jahr lang mindestens bearbeitet, bevor ich überhaupt angefangen habe. Weil ich immer dachte, der vergisst das vielleicht wieder und ich bin aus dem Schneider. Aber er hat es nicht vergessen und ich bin ihm heute sehr dankbar, dass er so hartnäckig war. Mir hat diese Rolle sehr viel gegeben und ich habe mich damit über Jahre beschäftigt, bevor es auf die Bühne ging. Und natürlich hat er auch bei Zeiten eingegriffen und hat mir so ungefähr seine Richtung gezeigt. Und also er hat wirklich dafür gesorgt, dass ich mit meiner vergleichsweise lyrischen Stimme diese Partie problemlos singen konnte. Er kann ja begleiten wie kein anderer. Und hat mir quasi ermöglicht, dass ich den ganzen Abend singen konnte, ohne ein einziges Mal schreien zu müssen. Das bringt nicht jeder Dirigent fertig, glaube ich. Und es war ein großes Privileg, das mit ihm zu machen. Jens Daniel Herzog hat mit einer sehr respektvollen Art in dieser Inszenierung, in der es darum ging, dass der Sachs quasi ein Theaterintendant ist. Jens Daniel Herzog, muss man wissen, ist Theaterintendant.
In Nürnberg.
In Nürnberg, richtig. Und da hat er dann quasi bestimmte Aspekte auch seines Berufslebens auf die Bühne gebracht und hat mir auch dann sehr authentisch nahebringen können, wie das in manchen Situationen so aussieht. Sowohl Regie als auch Musik waren für mich natürlich für ein Debüt Glücksfälle.
Ich möchte einen Gedanken aus dem, was Sie eben gesagt haben, nochmal herausgreifen. Dieses lange Vorbereiten auf eine Rolle, das zeigt mir, dass es offenbar bei den Männerstimmen ähnlich ist wie bei den Frauenstimmen. Es ist gerade eine Publikation erschienen unter dem Titel Wort-Ton-Melodie über die Herausforderung, Wagner zu singen, in der sich Musikwissenschaftler, aber auch Musiker und Sängerinnen Gedanken machen über die Herausforderungen des Wagner-Gesangs und zu dem Ergebnis kommen, dass etwas ein bisschen verloren gegangen ist, vielleicht auch weswegen es kaum noch hochdramatische Sopranistinnen für das Wagner-Fach gibt, nämlich wirklich die Entwicklungsmöglichkeit einer Stimme. Darüber spricht zum Beispiel Deborah Pulaski. Und wenn man dann einmal zurückguckt, eine große Wagner-Sängerin wie Kirsten Flagstad hat auch in einem 1950 schon in ihrem Vortrag How to Sing Wagner gesagt, My voice simply grew. Und sagt dann weiter, das ist eigentlich das wichtigste Wort, wachsen. Bei den Männerstimmen demnach auch.
Das sehe ich so. Zumindest ist das der Normalfall. Es werden dann immer auch wieder berühmt gewordene Ausnahmen zitiert, wie zum Beispiel Astrid Warnay, die einfach irgendwann da war plötzlich. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, dass man mit einer gewissen Methodik dramatische Stimmen auch wieder sich entwickeln lassen könnte, wenn man ihnen denn die Zeit dazu gäbe. Wenn heute ein Talent gefunden wird, dann gibt es immer gleich einen ganzen Stab von Agenten, die sich darum reißen, diese Karriere jetzt befeuern zu können und daran zu verdienen. Und manchmal bleiben da eben aussichtsreiche Stimmen auch auf der Strecke, weil sie verheizt werden, wie man so schön sagt.
Kommen wir nochmal konkret zurück zu den Meistersingern. Lange Zeit und immer noch teilen viele Regisseure und Kritiker die Meinung, dass die Meistersinger sich nur politisch im Hinblick auf ihre problematische Rezeptionsgeschichte im Dritten Reich deuten lassen würden und erzürnen sich über Inszenierungen, die sich diesem Kontext entziehen, was ich persönlich sehr erfrischend finde. Christian Thielemann hatte sich das auch ausdrücklich so gewünscht. Wie ging es Ihnen mit der Inszenierung von Jens Daniel Herzog?
Ich war eigentlich ziemlich glücklich damit, als wir erstmal angefangen hatten. Am Beginn hatte ich von Jens Daniel Herzog quasi als Direktive, so als ersten Input für eine gedankliche Auseinandersetzung mit der Rolle, schon gehört, dass der Hans Sachs ein Theaterintendant sein sollte. Und dann habe ich erstmal gegrübelt und habe überlegt, wie passt das zusammen? Der Theaterleiter leitet das Theater. Der Sachs ist ein Schuster. Und innerhalb der Meisterzunft in Nürnberg ist er zwar sehr anerkannt als Künstler, aber er hat eigentlich nichts zu melden. Das Interessante an dieser Figur ist, dass es diese Divergenz gibt zwischen dem, was er eigentlich kann und was er als Gesangskünstler dem Publikum zu geben in der Lage ist und dem großen Erfolg, den er da offenbar hatte, ist ja sehr populär, und dem Umstand, dass er eigentlich in der Meisterriege nicht viel gilt. Er hat nämlich relativ wenig Geld. Das Schusterhandwerk ist bei weitem nicht so angesehen wie das des Goldschmieds, Veit Pogner, der das Geld hat und die schicke Tochter hat und die Erbschaft zu vergeben hat und deshalb den großen Einfluss auch hat. Und ich habe gedacht, wie passt das jetzt mit dem Intendanten zusammen? Und ich habe daraufhin dann auch den Herrn Herzog angerufen und gefragt, wie er sich das denn vorstellt. Und da hat er gesagt, ja Georg, du stellst dir das so vor, wie man das so meint mit dem Intendanten. Aber genau das ist die Erfahrung, die ich tagtäglich mache. Du hast als Theaterleiter nichts zu leiten. Im Grunde genommen bestimmen die, die das Geld geben. Und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, Frieden zu halten, auszugleichen, dafür zu sorgen, dass du morgen noch was zu verteilen hast an deine Leute. Und deine Möglichkeiten zu gestalten sind sehr eingeschränkt. Und er hat da quasi den Konnex hergestellt. Und da ich das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen konnte, habe ich dann da auch die Brücke gehabt zu der Figur, so wie er sie sehen wollte. Das ging nachher wie Butter. Wir haben uns an kaum irgendeinem Punkt so festgebissen, dass wir da nicht gewusst hätten, wie wir das auf die Bühne bringen wollen. Sondern das ging wunderbar.
Und hier folgt der Fliedermonolog des Hans Sachs aus den Meistersingern.
Ist es vor?
einem Mitschnitt des ORF vom 13. April 2019 aus dem großen Festspielhaus in Salzburg hörten wir Georg Zeppenfeld mit dem Fliedermonolog aus dem zweiten Akt der Oper Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Christian Thielemann leitete die Sächsische Staatskapelle Dresden. Mit Christian Thielemann haben Sie vielfach zusammengearbeitet, Herr Zeppenfeld, in Salzburg und Bayreuth. Sie waren sein Hunding, sein König Heinrich, sein König Marke und Hans Sachs. Er gilt ja nun auch als einer der besten Wagner-Dirigenten unserer Zeit überhaupt. Wenn sich das in wenigen Sätzen zusammenfassen lassen sollte, worin liegt das Exzeptionelle seiner Wagner- und Strauss-Interpretation?
Ich glaube, es liegt darin, dass er in seinen Interpretationen das Wesentliche des Stückes, den Kerngehalt, will ich das mal nennen, zum Ausdruck bringen kann. Und zwar das in einer großen Einfachheit, die vom Publikum gut aufgenommen und verstanden werden kann. Er hat dabei sogar, manchmal kommt mir das so vor, einen geradezu pädagogischen Impetus. So wie er Musik dirigiert, so dass man sie als Zuhörer auch verstehen kann. Er ist wirklich Vermittler. Vermittler der Musik für die Menschen. Und hat, wenn er sich in seinem Kernrepertoire bewegt, eine Souveränität, die es ihm ermöglicht, die Musik so zu formulieren, dass man sie ganz einfach versteht. Und dazu gehört auch, dass er vorher in den Proben das Orchester wirklich benutzt zum Proben. Also der kann an einer Stelle, an einer, was weiß ich, an einer Streicherkaskade oder sonst irgendwas, kann er wirklich verbissen eine ganze Zeit lang arbeiten, bis das so klingt, wie er sich das vorstellt. Und das Orchester liebt es. Das Orchester möchte genau so ernst genommen und in seinen Möglichkeiten erschöpfend behandelt werden. Und dann kommt er eben zu diesen hervorragenden Interpretationen. Und das habe ich nicht nur in der Oper erlebt, sondern in der Symphonik ganz genauso. Das ist eine Qualität, die für ihn kennzeichnet ist. Und wie ich das aus meiner Sängerperspektive erlebe, das ist, dass man eben zwar oft relativ streng geführt wird, man kann nicht immer machen, was man will, man muss vor allen Dingen sehr dicht Kontakt halten zu ihm. Also wenn er das Gefühl hat, dass der Sänger anfängt, sich zu produzieren und vergisst, was von vorne geleitet wird, dann macht er sofort irgendwas, was einen reinfallen lässt. Dann macht er irgendwas mit dem Tempo. Und man hat es nicht mitbekommen und man weiß wieder, wo vorne ist. Das finde ich aber nicht weiter schlimm, denn wenn etwas von solcher Qualität ist, dann lasse ich mich auch gerne mal führen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe von ihm sehr viel gelernt und ich habe es immer als sehr lohnend empfunden, dass ich da nicht irgendwelche eigenartigen Zeppenfeld-Produktionen auf die Bühne bringe, sondern dass ich mich da eingliedere in das große Ganze. Und ich glaube wirklich, dass das den Stücken sehr förderlich gewesen ist. Und der Lohn von Sianze ist, dass er einen nie an die Wand spielen wird, was er mit dem Orchester ja immer könnte, sondern ich muss mir keine Sorgen machen, egal um was es geht. Ich weiß, dass er immer sensibel dafür ist, wie weit er mit seinem Orchester ausfahren kann und wo er sich zurückhalten muss, damit er mir ermöglicht, das zu tun, was ich tun will. Für einen Sänger sind das nahezu ideale Voraussetzungen. Also ich mag es sehr.
Gibt es da manchmal eigentlich auch Überraschungen, dass er in der Probe was anders macht als in der Aufführung?
Das kommt vor, aber das sind dann eben Dinge, die so aus dem Augenblick geschehen. Und das habe ich eigentlich noch nie so wahnsinnig störend erlebt, weil man ist ja, wenn man mit ihm arbeitet, sowieso immer darauf gespannt, was er als nächstes macht. Und er sagt auch, man soll nicht zu viel probieren, da hat er recht. Er will sich diese Spontanität auch erhalten. Das nimmt er für sich in Anspruch und ich finde das wirklich gut. Es hält einen wach, es hält seine Abende frisch. Man weiß, es kann hier und da mal so und mal anders werden. Und wenn man das wortlos versteht auf der Bühne und sich über diese Distanz verständigen kann und man hat es erspürt, was er als nächstes machen wird, dann ist das eine sehr große künstlerische Befriedigung, wenn man merkt, auf diesem Niveau zusammen hat arbeiten können.
Der Bayreuther Tristan unter Christian Thielemann mit Georg Zeppenfeld als König Marke wurde auf DVD festgehalten. Aus dieser Produktion folgt nun ein Ausschnitt aus dem zweiten Akt.
Yeah.
Tatest du's wirklich? Georg Zeppenfeld mit der Szene des König Marke aus dem zweiten Akt der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. Stephen Gould war der Tristan in dieser Aufnahme unter Christian Thielemann mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele. Herr Zeppenfeld, für die Bayreuther Festspiele ist 2020 ein schlechtes Jahr. Wegen Corona gibt es nur ein einziges Konzert live. Außerdem ist die Festspielchefin Katharina Wagner schwer erkrankt. Sie haben mit ihr als Regisseurin im Tristan zusammengearbeitet. Um ehrlich zu sein, hat mich diese Inszenierung wenig überzeugt. Insbesondere, da Katharina Wagner König Marke in einer Weise zeichnete, wie es mir charakterlich nicht passend schien, als einen ziemlich brutalen Mann, der am Ende des zweiten Akts Tristan mit einem Messer bedroht und Isolde am Ende beschlagnahmt und um ihren Liebestod betrügt. Spuren von Aggression kann ich in seinem großen Monolog nicht finden. Sie, Herr Zeppenfeld?
Naja, ich war schon etwas geplättet, als sie mir bei der ersten szenischen Probe 2015 erklärt hat, wie sie sich das vorstellt. Ich habe ja vorher schon im letzten Jahr ihrer Meistersinger-Inszenierung, ich glaube 2011 war das, den Veit Pogner gesungen und war schon damit vertraut, dass etwas Unkonventionelles auf mich zukommen könnte. Und dann hat sie mir erklärt, was sie möchte von diesem König Marke und ich habe dann erstmal geschluckt und habe gesagt, okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Ich kann mir das zwar überhaupt nicht vorstellen. Das habe ich ihr so gesagt und sie hat es auch hingenommen, aber wir haben einen Weg gesucht und gefunden. Und ich muss sagen, es ist vielleicht auch nicht die Darstellungsweise, die ich präferieren würde. Man kann sich das alles so denken. Es gibt Dinge im Text, die man, wenn man so will, als ironisch, als zynisch verkehrt verstehen kann. Aber mein Problem ist, dass ich das Pendant in der Musik nicht finde. Es ist ja ein Glücksfall, dass mit Richard Wagner der Librettist selber komponiert hat. Also der Dramatiker selber die eigene Interpretation vorgelegt hat in der Musik. Und wenn ich in die Musik reinhöre, dann höre ich eben auch nicht, dass da ein Mafioso am Werk ist, jemand, der, wie das in dieser Inszenierung ja der Fall ist, von vornherein am Beginn des zweiten Aktes weiß, was zwischen Tristan und Isolde läuft und den nichts überrascht, wenn der Melod ihn darauf stößt mit der Nase, sondern der das selber so arrangiert hat und eskalieren lässt, um dann die beiden in dem Moment, wenn es am schönsten ist, zu überraschen und auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Mich hat es nicht überzeugt, aber es ist nun einmal so, der Regisseur hat die Hoheit über die Produktion und wenn Katharina Wagner das so sehen möchte, dann ist es mein Auftrag als Sänger, das so überzeugend wie möglich auf die Bühne zu bringen und möglichst plausibel zu sein. Und ich muss sagen, sie hat meinen inneren Widerstand gespürt, sie wusste, was ich denke, sie hat mir aber trotzdem großes Zutrauen geschenkt. Und mit mir das so erarbeitet, sie hat mich eigentlich machen lassen. Dann hat sie mir noch ein paar Dinge, die ihre Absichten verdeutlichen, quasi wie Farbtupfer, dazugegeben. Und sie hat sich nie darin eingemischt, wie ich singe. Also ich musste nicht anfangen, den Schurken zu knurren oder zu brüllen oder sonst irgendwas, sondern ich konnte das so singen, wie ich das für richtig halte. Und Herr Thielemann hätte wahrscheinlich auch nichts anderes zugelassen. Ich muss sagen, so wie sie es sieht, hat sie es eben inszeniert und das nötigt einem dann auch wieder Respekt ab.
Angesichts zahlreicher Dramen und Skandale auf dem grünen Hügel stand Festspielchefin Katharina Wagner freilich auch massiv unter Druck. Das wird sich vermutlich auch auf ihre Gesundheit negativ ausgewirkt haben. Wie sehen Sie das? Muss man sich um die Zukunft bei Reutz Sorgen machen, Herr Zeppenfeld?
Also augenblicklich mache ich mir natürlich Sorgen um Katharina Wagner, um ihre Gesundheit und ich wünsche ihr wirklich alles erdenklich Gute und hoffe, sie auch in absehbarer Zeit wiederzusehen auf ihrem Posten. Aber um die Festspiele in Bayreuth mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen, weil da gibt es zwar im Moment personelle Schwierigkeiten in der Leitung natürlich, aber andererseits, was diese Festspiele so einzigartig macht, ist das Repertoire, das gespielt wird. Es geht um diese unglaublichen Stücke von Richard Wagner, um dieses unsterbliche Werk und es geht um den authentischen Aufführungsort, für den er viele dieser Stücke komponiert hat. Und ich glaube, das bleibt, egal wer jetzt diese Institution führt. Also um die Festspiele selbst mache ich mir keine Sorgen. Die kommen schon wieder auf die Beine, das wird weitergehen.
Auf unserem Programm steht noch eine dritte große Wagner-Partie aus ihrem Repertoire, der Gurnemanz aus dem Parsifal. Hier folgt dessen Szene aus dem dritten Akt.
Mich dünkt, ich kenne diesen Klageruf. Musik. Skeptern hielt sie verdeckt in der Schuhe.
Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Akt des Bühnenweihfestspiels Parsifal mit Georg Zeppenfeld und der Mezzosopranistin Sabine Staudinger als Kundri sowie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Andres Nelsons in einem Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2014. Auf Opernauszüge in Konzertantenaufführungen werden wir uns wohl angesichts von Corona noch längere Zeit einstellen müssen. Aber manchmal hat man sogar das Gefühl, dass Sänger in ihren Rollen noch viel besser aufgehen können, wenn die Regie wegfällt und sie selbst aus ihrem eigenen Empfinden ihre Rollen gestalten können. Wie stehen Sie zu Konzertantenaufführungen, Herr Zeppenfeld?
Ich glaube, dass bei Konzertantenaufführungen gar nicht grundsätzlich so viel anderes stattfindet wie auf der Bühne. Zumindest dann nicht, wenn man eine Partie mal mit Szene erarbeitet hat, also wenn man mal Teil einer Neuinszenierung war. Denn so eine szenische Darstellung des Dramas, die gibt einem ja den roten Faden vom Stück. Und wenn ich ein Stück konzertant aufführe, das ich vorher von der Bühne herunter gespielt habe, dann läuft in meinem Inneren fast das Gleiche ab. Und man spielt dann auch, wenn man am Notenpult steht, man spielt miteinander. Man macht es nicht so deutlich oder es stehen vielleicht Mikrofone da, von denen man sich nicht abwenden darf, damit die Aufnahme gut wird. Aber im Grunde genommen, man meint das Gleiche. Man hat den gleichen roten Faden. Und deshalb ist eigentlich, ja, die Freiheit ist insofern größer, als nicht noch jemand zusätzlich mitredet, ein Regisseur nämlich, sondern man erarbeitet die Fassung mit dem Dirigenten der Aufführung. Aber das, was sich in Gedanken abspielt, ist mehr oder weniger das Gleiche.
In Zeiten des Lockdowns haben viele Opernhäuser ihre Archive geöffnet und Produktionen online gezeigt oder auch sogenannte Geisteraufführungen ohne Publikum gestreamt. Auch aktuell gibt es noch zahlreiche Online-Angebote, aber ich höre zunehmend, dass sich Übersättigung breit macht, zumal ein Stream nun mal ein Live-Erlebnis nicht ersetzen kann. Wie empfinden Sie das, Herr Zeppenfeld? Haben Sie sich auch die eine oder andere Produktion im Internet angeschaut oder werden Sie sich noch was anschauen?
Ich habe das sehr wenig gemacht. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass man, glaube ich, als Sänger einfach aus einer anderen Perspektive auf diese Dinge schaut. Wenn ich Kollegen sehe oder am schlimmsten ist es, wenn ich mich selber sehe in irgendwelchen Aufzeichnungen, dann hinterfrage ich immer, was hast du da gemacht oder was machen die und wie könnte man das anders machen? Ich bin eigentlich selten so gelassen, dass ich einfach nur etwas auf mich wirken lassen kann, sondern dieser Faktor, ich produziere oder ich muss nachvollziehen, wie die produziert haben, der ist immer sehr vordergründig da. Und das hindert mich einfach, wie ein ganz normaler Zuschauer, etwas auf mich wirken zu lassen. Ich glaube, ich würde auch zu viel vermissen von der Live-Atmosphäre, von dem, was so einen lebendigen Live-Abend wirklich ausmacht, dass es eben Ereignis ist, im Moment Ereignis. Und man weiß wirklich in der einen Sekunde nicht, was in der nächsten passieren wird. Das würde ich schon vermissen.
Sehen Sie es als eine Gefahr, dass man sich daran gewöhnen könnte, jetzt diese ganzen Streamings zu sehen und irgendwann vielleicht ganz vergisst, wie eine wirkliche Aufführung war oder vielleicht auch die Leute gar nicht mehr kommen dann in Opern oder Konzerthäuser?
Ich glaube, es gibt ein gewisses Risiko, dass Leute, die nicht in Kontakt waren mit Oper, durch Streaming auch nicht dahin kommen werden, weil sie dann eben im Stream das sehen, was sie sonst auf Netflix oder sonst wo sehen, eine Präsentation, die schon mal einen Filter durchlaufen hat. Das ist absehbar und es kommt eigentlich zu einem filmischen Ereignis nicht so sonderlich viel dazu. Wer Oper live kennt, der weiß um den Unterschied, der hat es erlebt. Und ich glaube deshalb eigentlich nicht, dass dem Stammpublikum da eine Verwechslung passieren wird. Aber vielleicht ist es ein Hindernis, wenn es darum geht, neues Publikum zu gewinnen.
Und oder auch vielleicht ja seitens der Politik, wenn die sagt, Sie haben das ja vorhin in unserem Gespräch mal angeschnitten, Kultur ist ein Kostenfaktor, dass vielleicht die Politik irgendwann sagt, na bitte, mit dem Stream geht ja auch, wozu brauchen wir eigentlich die teuren Subventionen?
Das ist ein naheliegender Irrtum, natürlich. Und zwar vor allen Dingen bei den Leuten, die eben nicht Theater- oder Opernaffin sind. und trotzdem aber damit befasst sind, über die Rahmenbedingungen von Oper zu entscheiden. Das ist in gewisser Weise schon ein Risiko. Die Kulturferne von Kulturpolitikern ist immer gefährlich.
Wir kommen zu einer Rolle, die Sie eigentlich gar nicht singen wollten, den Kaspar im Freischütz. Aber der Dirigent Bruno Weil konnte Sie doch dazu überreden. Hier folgt die Arie Schweig, Schweig, damit dich niemand warnt.
Schweig, Schweig, damit dich niemand warnt. Schweig, damit dich niemand warnt.
Schweig, schweig, damit dich niemand warnt. In einer Aufnahme mit der Capella Coloniensis unter Bruno Weil sang Georg Zeppenfeld die Arie des Kaspar aus Karl Maria von Webers Oper Der Freischütz. Herr Zeppenfeld, mit welchen Mitteln hat Bruno Weil Sie überzeugen können, den Kaspar in seiner an der historisch informierten Aufführungspraxis orientierten Einstudierung des Freischütz mitzuwirken?
Ja, er hat mich darüber aufgeklärt, dass er sich vorstellte, eine Freischütz-Inszenierung zu machen, die nicht, wie sie meistens stattfindet, von Wagner nach rückwärts gedacht ist, also quasi als eine hochromantische, größten Stimmeinsatz erfordernde, musikdramatische Aufführung, sondern er wollte zeigen, dass Weber eben aus seiner Geschichte kam, dass er von seinen Vorläufern herkam. Er wollte viel Mozart hören in Weber. Und er wollte deshalb junge, bewegliche Stimmen haben. Er wollte Mozart-Sänger haben und so hat er auch gecastet, diese Produktion. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn er das sich so vorstellt, dann nehme ich das Risiko auf mich. Das war nämlich genau einer von diesen Fällen, dass ich eine konzertante Aufführung gemacht habe, ohne diese Partie jemals auf der Bühne gesungen zu haben. Und wenn ich heute die Aufnahme höre, dann denke ich, ja, schön, aber ich höre auch, was mir nicht gefällt. Und es war eines dieser Ereignisse, die mich darin bestärkt haben, erst auf die Bühne zu gehen und dann vors Mikrofon zu gehen. Denn wir hatten damals konzertante Aufführungen, die mitgeschnitten wurden und es gab dann noch Nachaufnahmen im Studio.
Was hat Ihnen da nicht gefallen?
Naja, ich empfinde diesen Kaspar als eigentlich zu richtig, um gut zu sein. Es ist alles schulmäßig gesungen, es ist alles, wenn ich das höre, ich finde das alles richtig und ich denke, ja, für einen jungen Sänger schon ganz beachtlich, dass er das so hinkriegt. Und dass er genau weiß, wie er diese Wildheit des Kaspar quasi vortäuschen kann. Aber wenn man es auf der Bühne gesungen hat, singt man es anders anschließend. Und zwar nicht grobschlächtiger, das will ich nicht sagen. Aber man ist einfach im Besitz von weiter gefächerten Ausdrucksmöglichkeiten. Es hat ein Kritiker, dem ich dafür sehr dankbar bin, über diese Aufführung geschrieben. Und zwar über die konzertante Aufführung, nicht über die CD. Das sei ein Kaspar mit Gymnasiastencharme. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde das sehr treffend. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht und ja, manchmal lernt man ja auch was von der Kritik.
Haben Sie es danach nochmal szenisch gemacht oder könnte Sie das reizen, das nochmal nachzuholen?
Ich habe das szenisch gesungen danach, aber es war wieder etwas, was ich nicht gerne machen wollte und wozu Herr Thielemann mich dann gebracht hat. Das war eine Inszenierung von Axel Köhler, die dann an der Semperoper lief und ich war am Abend mit mir überhaupt nicht zufrieden und die Leute fanden es toll.
Sie selbst haben sich einen Basso Cantante genannt, Herr Zeppenfeld. Ein Begriff, der bestimmt nicht allen geläufig ist. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ein Basso Cantante ist ein Bass mit einer lyrischen Grundfärbung. Also nicht keiner, der sich hinstellt und tiefe Stentortöne so im Orgelpedalregister abliefert, sondern eine Stimme, deren Stärken darin liegen, Kantilene zu singen, auf langem Atem große Bögen zu gestalten. Und das kann durchaus auch mal ziemlich in die Höhe gehen. Der Basso Cantante macht auch schon mal mit dem eingestrichenen F oder dem Fis Bekanntschaft, was dem Profondo meistens erspart bleibt. Und das trifft auf meine Stimme eigentlich eher zu.
Als Beispiel nennen Sie immer gerne die Partie des Raimundo aus der Lucia di Lammermoor, eine Partie, in der wir Sie gleich hier auch noch kurz erleben werden. Vielleicht können Sie kurz erläutern, was daran exemplarisch ist für diese Form der Geschmeidigkeit oder Flexibilität der Stimme.
Naja, es ist der Umstand, dass die Partie eigentlich sehr farbenreich gestaltet werden muss. Man kann sich nicht darauf beschränken, irgendwelche imposanten Töne, wie sie vielleicht in herkömmlichen Königspartien oder Väterrollen eigentlich schon das Salz in der Suppe sind, zu Gehör zu bringen, sondern dieser Raimondo ist ja ein durchaus durchtriebener Typ. Das ist ein Geistlicher, der die Aufgabe hat, seine Schutzbefohlene, die Lucia, zu einer Heirat zu bewegen, die sie nicht will. Und er benutzt quasi den Nimbus seines Amtes und das Vertrauensverhältnis, das die Lucia zu diesem Geistlichen hat, um sie zu etwas zu bewegen, was eigentlich ihr Unglück bedeutet. Wenn es dann passiert ist, dass sie in ihr Unglück rennt, dann schafft er es, im Handstreich anderen die Schuld dafür zu geben und den Bruder der Lucia, den Enrico, dafür zu beschuldigen, dass er quasi seine Schwester in den Tod getrieben hat und einem Desaster schuldig ist. Und diese Durchtriebenheit darzustellen, auch dann, wenn er in den zartesten Flötentönen die Lucia zu bewegen versucht, doch den richtigen Mann zu heiraten, man sollte sie hören können, man sollte sie auch sehen können, wenn man das spielt. Und das macht die Figur interessant.
Diana Damrau und Georg Zeppenfeld mit einem Duett aus der Oper Lucia di Lammermoor von Gaetano Donizetti. Kirill Petrenko leitete das Bayerische Staatsorchester. Von Giuseppe Verdi haben Sie, Herr Zeppenfeld, das Requiem gesungen, sonst eher weniger. Warum?
Naja, ich habe schon allerhand gesungen von Verdi, und zwar vorwiegend in Dresden, zur Zeit der Intendanz von Gerd Uecker. Da war ich eigentlich in jeder Verdi-Premiere und er machte jedes Jahr eine. Ich glaube, Traviata hat da nichts Interessantes für mich gefunden oder ich war irgendwie nicht da. Aber jedenfalls habe ich dort viel Verdi gesungen und das hat mir auch sehr gut getan. Nur außerhalb Dresdens werde ich danach selten gefragt. Das liegt daran, dass ich ein deutscher Bassist bin und Agenturen eigentlich Sänger immer gerne so verkaufen, wie sie ins Klischee passen. Und als deutscher Sänger werden sie da eigentlich für italienische Partien nicht gefragt. Da fragt man lieber, wenn man keinen Italiener findet, fragt man einen Amerikaner oder einen Russen oder wer sonst auf dem Markt gerade verfügbar ist, weil ja die deutschen Sänger das deutsche Repertoire singen müssen, damit man keinen Akzent hört. Das sind Marktmechanismen, die da greifen und gegen die ist sehr schwer anzukommen.
Ärgert Sie das?
Ja, ein bisschen schon, denn meine Stimme eignet sich eigentlich sehr gut dafür. Ich habe die nötigen Farben, die man braucht und die Beweglichkeit und auch die Stamina in der Höhe, mich da längere Zeit aufhalten zu können, was man im italienischen Fach durchaus muss. Und es gibt aber nicht so sehr viele Gelegenheiten, das zu zeigen. Und ich war dann sehr glücklich, dass ich zum Beispiel an der Zürcher Oper eine Produktion machen konnte. Die haben das Verdi Requiem getanzt. Da gab es eine ganz eindrucksvolle Ballettproduktion, die auch auf DVD veröffentlicht worden ist. Und ich war ganz glücklich, das machen zu können.
Sie haben eben von dem Verdi-Requiem gesprochen und auf dem Programm steht jetzt das Confutatis aus dem Requiem.
Confutatis maledictis, flammis acribus adictis.
Das Confutatis aus dem Requiem von Giuseppe Verdi. In einer Aufnahme mit Georg Zeppenfeld, dem Philharmonischen Chor München und den Münchner Philharmonikern unter Lorin Masel. Womit beschäftigen Sie sich, Herr Zeppenfeld, wenn Sie nicht Musik machen?
In erster Linie mit der Musik, die ich als nächstes zu machen habe. Man muss ja alles vorbereiten, was man tut. Und das ist eine sehr zeitintensive Angelegenheit. Also wenn ich mal mit Arbeiten nicht beschäftigt bin, dann freue ich mich, dass ich zu Hause ein schönes Haus und einen großen Garten habe, um den man sich auch mal kümmern muss. Und ich hätte früher nie gedacht, dass man das als so entspannend empfinden kann. Das ist etwas sehr Schönes und im Moment habe ich dafür gerade sehr viel Zeit.
Liederabende hatten vor Corona einen schweren Stand im Klassikbetrieb. Nun könnte sich das angesichts erforderlicher kleiner Besetzungen wieder ändern. Werden Sie Ihre Aktivitäten als Liedinterpret verstärken?
Ich bin tatsächlich im Moment damit beschäftigt, an meinem Liedrepertoire zu arbeiten. Denn es ist natürlich im Moment eine günstige Zeit für Input. Und sowohl die Aufgaben in der Oper in der nächsten Spielzeit werden natürlich vorbereitet werden, aber ich lerne gerade tatsächlich die Winterreise von Franz Schubert, um die ich bislang eigentlich immer ungewollt einen Bogen gemacht habe oder sie vielleicht einen Bogen um mich gemacht hat. Mich wurde schon hin und wieder mal gefragt, ob ich Lieder singen möchte, aber bitte nicht die Winterreise, die hatten wir schon so oft von Bassisten, hörte ich dann. Und allem anderen zum Trotz, ich habe einfach mal angefangen und es ist eine sehr beglückende Angelegenheit, denn das letzte Mal, dass ich daran gearbeitet habe, das war zu Studienzeiten und da bin ich noch nicht zum Erfolg gekommen. Also das war damals für mich einfach zu schwer, denn ein Bassist singt, wenn er Lieder singt, permanent seine höchsten Töne. Das ist wahnsinnig anstrengend und muss technisch sehr gekonnt gemacht werden, sonst ruiniert man sich damit. Das liegt daran, dass die allermeisten Klavierlieder für hohe oder mittlere Stimme komponiert worden sind. Und man kann das nicht beliebig tief nach unten transponieren, weil sonst der Klavierpart irgendwann nicht mehr darstellbar ist. Das Klavier wird dann zu träge und zu brummelig und zu wenig transparent und perlig. Und das heißt, man kann es nicht so tief transponieren, wie man eigentlich müsste. Und dann arbeitet man sich da in seiner höchsten Lage ab. Und das will man dann als Zuhörer auch nicht hören. Und inzwischen habe ich eben die Möglichkeiten, das zu machen. Und freue mich sehr, jetzt die Winterreise mal wieder vorzunehmen und mal sehen, wie weit ich damit komme.
Hören wir Georg Zeppenfeld zum Ausklang der Sendung mit einem Lied aus dem Zyklus von Antonin Dvorak, mit dem unsere Sendung begonnen hatte. Voll Freude schuf den Menschen Gott.
Voll Freude schuf den Menschen Gott nach seinem liegt auf ewig ihm ins Herz als seine Liebe milde. Mit Wohlgefallen übersah sein Werk
In unserer heutigen Sendung zur Person war der Bass Georg Zeppenfeld zu Gast im Studio. Zuletzt hörten wir ihn, am Flügel begleitet von Wolfram Rieger, mit dem Lied »Voll Freude schuf den Menschen Gott« von Antonin Dvorak. Sie finden die Sendung in einer Online-Version auf unserer Homepage unter swr2.de und 7 Tage lang in der kompletten Version in unserer SWR2-App. Hier im Programm von SWR2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Liese. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.